letzte Woche im Gedanken angefangen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Nachdenken darüber, was ist denn das für eine Kraft, die mich befähigt, Zeuge des Auferstandenen Jesus zu sein. Wie geht das? Dazu eben jenes Bild. Veränderung, ist die möglich oder nicht? Also sagen wir so zu Kindern und Erwachsenen, ne? Wir möchten gern, dass sich etwas, dass irgendjemand sich verändert. Ist das möglich? Geht das wirklich, dass man sagt, dem Fall kann man andersrum? Wie ist das, wenn du in dein Leben hineinguckst? Ist das so, sagen, ja, Veränderung, das geht im Kopf los und dann geht es. Veränderung, ist Veränderung wirklich möglich? Kann dieser Apfel sich verändern? Ja, natürlich, er kann sich verändern. Was muss passieren, dass er sich wieder so verändert? Das ist das Spannende. Also, dass etwas schlecht wird in dieser Welt, das ist nichts Neues. Also kannst du einfach nur in den Kühlschrank in jede WG reingucken, da weißt du, wie der Verfall der Welt vonstatten geht. Ne? Nicht in jeder, gut. Aber das ist die Normalität. Natürlich verändern sich Dinge. Und geht es auch, dass etwas wieder so wird? Das ist die Herausforderung. Und genau um diese Kraft geht es, wenn wir sagen, was erwarten wir denn zu Pfingsten? Was ist denn das für eine Kraft, die befähigt, Zeuge zu sein, dass Jesus Christus auferstanden ist? Es geht nicht darum, Zeuge sein eines Autounfalls, dass man sagen kann, ich weiß, was passiert ist. Sondern wenn es um diese Kraft geht, heißt es, ich bin mit hineingenommen. Und ich kann mit meinem Leben bezeugen, der Herr ist auferstanden. Also nochmal das, ne? So ist normal. Ich fand das faszinierend. Jetzt ist aber eine Schleife drin. Ups. Rein theoretisch soll es jetzt zum Bibeltext springen. Genau, danke. Wir lesen miteinander Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1 bis 17. Und ich lese nach der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Finde ich für mich beim Römerbrief etwas einfacher, das leicht zu verstehen. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist er der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Spannender Bibeltext. Also ich habe ein Vorhaben gehabt, habe ich gedacht, die ganze Woche so nachgedacht über diesen einen Abschnitt. Und ich meine, ich habe ganz viel begriffen und habe gedacht, wie kann ich das in einer Viertelstunde mit euch teilen oder in 20 Minuten? Das ist ja ein Text, das ist Paulus. Auf der einen Seite denkst du, auf der anderen Seite, wenn du genau hineinguckst und hinhörst, sind das logische Folgen. Also Paulus lesen ist für Menschen, die am logischen Denken Freude haben, echt was Gutes. Ich möchte gerne mit euch hineingehen, Anschluss zu sagen, ne, Paulus fängt an, müssen wir noch damit rechnen, verurteilt zu werden. Der Frage, was verändert Gottes Geist? Wer das Kapitel zurückliest, im Römer 7, entdeckt dort dieses Bild. Also könnte man meinen, ne? Eine Braut, die aber irgendwo zumindest im Umfeld unter heruntergekommenen Bedingungen, das Licht ist so ein bisschen blöd, ne? Die Braut ist da und das ist ja auch toll. Die Umgebung ist irgendwie ein bisschen marot. Irgendwie so sagen kann, das ist nicht so richtig. Und das Bild vermittelt Paulus im Römerbrief Kapitel 7. Und dort kann man dann nochmal lesen. Ich stelle also folgende, Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meinem innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Paulus nimmt dort dieses Hin- und Hergerissensein auf. Und das Kapitel 7, deswegen Logik, versteht man Römer 8 ganz schwierig. Paulus erzählt, das Gipfel dann im Ruf, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wie soll denn das gehen? Dass Menschen, Paulus sagt, Menschen beobachten, ich mache ganz andere Dinge, als ich will. Eigentlich sind wir uns überzeugt von den Dingen, die gut sind. Und warum tun wir die nicht? Genau auf dieses Dilemma antwortet Paulus mit Römer 8, indem er sagt, was verändert denn Gottes Geist? Gibt es aus diesem ein heraus? Und es hat jetzt mit dem einen Wort Gesetzmäßigkeit zu tun. Das muss man erklären, weil wer Bibel liest, ist bei Gesetz, also Luther übersetzt, ne, das Gesetz in meinem Leib, ist sofort irgendwo bei den 10 Geboten mit seinen Gedanken und das ist an dieser Stelle falsch. Ja, bei Gesetz, man könnte sagen, das Gesetz meint immer, wenn es als Gesetz gebraucht wird, deswegen neue Genfer Übersetzung, die Forderung, das was außen vor dir steht, sagt, jetzt mach doch mal. Gesetzmäßigkeit, das ist jetzt was anderes. Das ist ein Ablauf der irgendwelchen inneren Notwendigkeiten. Das läuft wie ein Uhrwerk, sagen wir. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, das muss ja so laufen, weil irgendetwas in mir oder in einer Sache drin ist. Man könnte es mit etwas Dritten noch vergleichen, Naturgesetz. Naturgesetz, das ist John Newton, also das nicht, sondern ne, der Apfel vom Guten. Nicht John, Isaac. Isaac Newton. Der andere war der mit dem Lied, aber das ist egal. Also, das mit dem Fall. Und ich habe gedacht, dort muss man sich nochmal hineindenken. Naturgesetz ist ja nichts, was jemand geschrieben hat und gesagt hat, jetzt muss sich danach auch jeder Apfel halten. Und wehe dir, du lieber Apfel, du hältst dich nicht und fällst statt nach unten nach oben. Ne? Naturgesetz ist ja nichts, eine Vorschrift, sondern ist eine Beschreibung. Wir merken, alles fällt nach unten. Also, wir machen das mal vor. Naturgesetz der Erdanziehungskraft, der Apfel fällt. Das ist der freie Fall. Warum? Also jetzt müssen wir sehen. Wer studiert nochmal Physik? Lehramt? Nee. Ach doch. Florian, du musst das jetzt erklären. Ne? Warum? Ich nehme das mal ab. Weil es gibt da unten sowas wie die Erdanziehung. Die Gravitation. Die zieht alles an sich. Das macht es ja auch aus, warum, wenn man jetzt mal so den Globus von unten betrachtet, ne, die aussieht, die fallen ja auch nicht nach unten. Die fallen ja von unserer Sicht nach oben. Ne, und so. Gut. Das ist eine Kraft, die alles anzieht. Naturgesetz, Erdanziehungskräfte beschreiben das. Man könnte dieser Kraft nur widerstehen, ne, also merkt dann, innen drin ist auch was, die Masse. Das Newton zieht es an. Man könnte nur verstehen, man müsste es aufhalten. Man müsste sozusagen etwas schaffen, was diese Kraft aufhält. Oder, das ist natürlich jetzt bei Äpfeln blöd, bei Metallkugeln wäre es anders, da geht es auch mit Magnetismus. Ich habe es zu spät mitgekriegt, ich wollte euch eigentlich so ein Experiment hier vormachen, hat es bei bestellen und dann war ich einen Tag zu spät, das zu bestellen, habe mich geärgert, wie mal eine Kugel fallen ist und die schwebt dann hier, das wäre cool gewesen. Ne? Also finde ich spannend, so eine schwebende Kugel. Ein Freund von mir, der ist Bäcker, der hat in seinem Verkaufsraum, hat er das stehen und dann wollen wir Weihnachten dort einkaufen, da schwebten die Lebkuchen so durch die, ja, also cool. Aber es geht nur, wenn du dieser Erdanziehungskraft etwas dagegen setzt. Und genau das musst du jetzt mal im Kopf behalten, wenn du verstehen willst, was Römer 8 sagt. Das Naturgesetz der Sünde. Paulus sagt, ja, der Mensch, der ist gefallen. Er redet vom Urteil. Interessant, wer das mal vertiefen will, der muss mal 1. Mose 3 und 4 lesen, also nach dem Sündenfall. 5 ist es. Das liest immer keiner, die ganzen Namen rein. Ne? Von Gott schuf Adam nach seinem Bild und dann kommt Seth und so. Und dann ist aber, warum muss ich das lesen? Interessant, in den ersten Versen steht, Gott schuf Adam nach seinem Bild und dann zeugte Adam den Seth nach seinem Bild. Ganz spannend, also das Alte Testament unterscheidet da das, was passiert. Das Bild von Gott ist nicht mehr einfach so im Menschen drin. Da ist etwas verändert. Dieses Urteil, dass bei dem ersten Adam mit ihm etwas durcheinander gekommen ist, schlecht geworden ist. Das greift Paulus im Römer 5 aus, sagt, das ist die Verurteilung. Deshalb stehen wir alle drunter. Er ist gefallen. Warum? Da gibt es eine ganz große Kraft, die zieht mich an sich. Paulus nennt die Macht, die Gesetzmäßigkeit der Sünde. Irgendwie ist alles durchzogen davon. Widerspruchsgeist gegen Gott. Das ist das Dilemma des Menschen. Irgendetwas zieht mich an und ich merke das in mir. Andere Stelle im Römerbrief, Paulus redet dann vom Fleisch. Das ist nicht die Sexualität, falsch, sondern es ist dieses menschliche Sein. Ich bin so erdverhaftet. Meine Masse ist so groß. Das ist, dass ich bin verurteilt zu Gott fern. Ich bewege mich von Gott weg. So. Nächste. Das Gesetz sagt Halt. Mach das nicht, das Gesetz kommt von außen, wenn Gott sagt, du sollst Gott deinen Herrn lieben. Ja, mach das doch mal. Bring doch die anderen nicht ständig um. Nee, macht er ja gar nicht. Aber sei nicht ständig neidisch und beleidigt und das Gesetz von außen. Und dann passiert etwas im Kopf, dass du sagst, stimmt, neidisch sein ist blöd, das macht mich kaputt. Den anderen interessiert das nicht, der freut sich trotzdem an seinem Porsche. Mich bringt der Neid um. Im Kopf, ja, falsch. Und warum mache ich das trotzdem? Also das weiß ich nicht genau. Paulus sagt, das ist Fleisch, das ist dieses Erdverhaftetsein. Und dann sagt er aber, und deshalb schickte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Genau wie wir ein Mensch. Und dann redet er davon, dass Menschen in Christus sind, mit ihm zusammen. Nochmal, letztes Mal, jetzt kommen wir schon ganz hier. Was bewirkt denn der Heilige Geist? Letzte Woche, hört es nochmal an, Weinstockgleichnis. In Jesus sein, mit ihm verbunden sein. Das bewirkt Gottes Geist. Und damit holt er mich nach oben. Das ist diese Kraft, die dieser anderen Kraft entgegensteckt. Und durch seinen Geist kommt er in mein Leben hinein. Und was passiert dann, wenn ich in Christus bin? Ein Leben nach dem Geist, das ist dann so ab Vers 5, wer Bibeltext so hat. Ich bin in Christus und soll nach dem Geist leben. Also in diese Richtung. Und dann sagt Paulus, das ist wirklich Leben. Wenn ich mich an ihm orientiere, von ihm bestimmen und regieren lasse. Weil er der Geist des Lebens ist, bringt er mit seinem Wort und mit seinem Drängen eben dieses Leben in mich hinein. So wirkt die Sache. Das andere ist zu sagen, ich und mein Fleisch lassen uns da nach unten ziehen. Am Ende ist der Tod. Und wenn du mal eine Linie machst, kannst du sagen, genau, das ist das Jenseitige. Hat Paulus im Blick. So, dorthin geht's. Und das Interessante ist im Römerbrief, wenn du denn das Gesetz nimmst, die Gebote, und die an ein Leben anlegst, merkst du genau, in welche Richtung geht es. Zum Frieden oder zum Unfrieden. Paulus sagt, genau so funktioniert das. Wir gehen da noch ein Stück rein. Vers 11, und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Er wird euch lebendig machen. Das ist dann Vers 13, kommt das dann nochmal mehr. Doch wenn ihr in der Kraft, nee, ist Vers 11, war jetzt gerade raus, Entschuldigung. Und Paulus erklärt es auch, wie kommt das? Wie funktioniert es, dass ich Leben in mir habe? Und nochmal, wenn Paulus hier im Römer 8 davon redet, dass er einen sterblichen Leib lebendig macht, dann redet er nicht von der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, dort, wo Gottes Welt neu wird, sondern redet er von dem, was passiert, dort, wo Gottes Geist einen Menschen ergreift. Das ist hier das... Ja, das, was jetzt passiert. Ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 6, erklärt Paulus das in der Taufe. Sagt er, wisst ihr nicht, dass die getauft sind, die sind mit Jesus gestorben und auferstanden in ein neues Leben. Das ist die Kraft der Auferstehung. Also, dass Ostern nicht einfach nur ein geschichtliches Datum ist. Also, 11. April 30. Das Ostern, Ostersonntag, ja. Aber das ist nicht nur das geschichtliche Ereignis, sondern dass das in einem Leben stattfinden kann. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und Taufe steht dafür als Sinnbild. Das verkündigt uns Taufe. Taufe ist ja nur der Beginn eines Lebens mit Jesus und das will jeden Tag gelebt sein. Sagen, jawohl, ich will mit Jesus leben, mit ihm eng verbunden. Gott wirkt es, dass seine Auferstehung in meinem Leben Wirklichkeit ist. Das ist die Kraft der Auferstehung, die mich Zeuge sein lässt. Mein Leben hat neu begonnen. Und Paulus sagt, das ist aber nicht, klingt jetzt noch theoretisch. Ne? Wie sieht das neue Leben aus? Das ist nicht uns verpflichtet, sondern in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen töten. Jetzt wird es spannend. Also all das, was so kaputt macht. Das neue Leben, sagt Paulus, ist ein Nein zu mir und ein Ja zu Jesus. Das sagt nicht erst Paulus übrigens, das sagt Jesus schon. Wer sein Kreuz auf sich nehmen will, mein Kreuz auf sich nehmen will, der verleugne sich selbst. Ja, sich selbst verleugnen heißt Nein zu mir, zu Jesus sagen. Und dass ich das kann, das ist das Wirken des Geistes Gottes. Der, wie Paulus sagt, in eurem Leben wohnt. Bevor wir auf das Wirken gehen, wollte ich gern das nochmal ergänzen. Johannesevangelium, erstes Kapitel. Dort sagte Johannes staunend, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Also die Leute, die sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Leben regierst, bestimmst. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Die werden Gottes Kinder. Und Paulus nimmt das hier auf, das passiert durch seinen Geist. Genau das macht Gottes Geist. In dem Moment, in dem ein Mensch umkehrt zu Jesus, in dem ein Mensch seine Schuld ablegt vors Kreuz und Jesus als den Herrn seines Lebens annimmt, auf einmal macht Gottes Geist ihn zum Kind Gottes. Ich finde es nett, dass Neue Genfer Übersetzung Söhne und Töchter übersetzt. Das Wörtliche ist tatsächlich Kind Gottes. Kommt bei den Auswirkungen drauf. So, und dann sagt, wenn dieser Geist, der in euch wohnt, Paulus sagt, ich gehe davon aus, das ist bei euch so, ihr seid doch Christen. Wie macht ihr das? Das erste sagt Paulus, Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Es ist etwas passiert, das ist nicht Theorie, sondern mitten hinein in meinen inneren Menschen, mein Wollen, mein Denken, mein Fühlen, kommt Gottes Liebe hinein. Dass er, der lebendige Gott, sagt, ich will dich unbedingt, ich habe ein bedingungsloses Ja zu dir. Und deswegen leide ich so drunter, was du kaputt machst, deswegen sterbe ich. Aber in dem Moment, wo anders aufnimmt, kommt Gottes Liebe in dein Leben hinein. Als Antriebskraft. Die Liebe, von der Paulus dann mal sagt im Galaterbrief, sie ist freundlich, gütig. Die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude. Weil er sagt, genau das kommt in das Leben hinein. Und dann gehört es dazu, war so meine Entdeckung, kam darüber, ne, tötet die alten Verhaltensweisen. Und dann habe ich gedacht, das ist schon martialisch. Ne? Also, ja, wie töte ich meinen Neid, meine Wut, mein. Da bräuchte ich doch einfach eine Ausrüstung, war mein Denken. Ne? Ausrüstung war dann so der Gedankenblitz zu sagen, ja, genau das ist das, was Paulus sagt, die Waffenrüstung Gottes. Das ist Wirken des Heiligen Geistes in einem anderen Bild erzählt. Wie kann ich denn die alten Angewohnheiten töten? Ja, mit Wahrheit, indem ich dem mal richtig klar reinsehe und sage, ja, das ist falsch, was ich mache. Indem ich Vergebung annehme. Dem ich bereit bin, einzutreten für Jesus. Und das bewirkt Gottes Geist. Das setzt in meinem Leben zur Realität. Das ist das neue Leben. Das verändert, so verändert Gottes Geist mein Leben. Nochmal, Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Durch ein Lebenszeugnis, was dann erklärt wird mit dem Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Und es gibt mir eine neue Identität. Zwei Dinge nennt Paulus hier, man kann noch ganz viele Dinge noch nennen. Das eine ist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich finde das Bild mit dem Spiegel so schön. Dass wir Gottes Kinder sind, da guckt einer rein und sieht was ganz anderes. Genau das ist das Wirken des Geistes Gottes. Gab noch ein schöneres, aber das war rechtlich nicht da. Ne? Das ist so eine kleine Katze, die guckt in den Spiegel und sieht einen Löwe. Könnt ihr googeln, hier darf ich es nicht nehmen, das ist frei. Aber genau das ist das. Gottes Geist macht mich zu etwas, wo ich sage, ich doch nicht. Gottes Kind, hast du schon mal ausgemalt, was das ist? Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erden. Und dann sagt Paulus, und Gottes Geist macht mich zu seinem Kind. Er gibt mir innerlich die Gewissheit. An dem Vers habe ich lange fast gelitten. Er sagt, ja, wie ist das? Allein dort, wo du das Vertrauen aufbringst, zu sagen, lieber Vater, genau dass ich das sagen kann, das ist das Wirken des Geistes Gottes, dass er mich gewiss macht und ich gehöre zu ihm. Er bezeugt es unserem Innersten. Ich konnte euch erinnern, wie macht er das? Das ist immer noch bei dem, was wir letztes Mal hatten. Wie wirkt Gottes Geist? Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, er wird euch erinnern an das, was ich euch gelehrt habe. Er wird das, was zukünftig ist, in euer Leben hineinbringen. Genau diese Kindschaft Gottes bringt er genauso in mein Leben. Und dann gibt es nur eine Reaktion für mich. Ich vertraue dieser Sache. Ich vertraue diesem Reden Gottes in mein Leben hinein und lass mich drauf ein. Und dann sagt Paulus, nicht genug das. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christus. Wenn du Christ bist, gehört dir der ganze Himmel und die Ewigkeit dazu. Und dieses Erbe fängt heute schon an, dein Innerstes auszufüllen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn es Gottes Geist nicht gäbe, wären das schöne Theorien. Dann kannst du sagen, ja, toll ausgedacht. Aber das Gottes Geist hat und ich, du machst das in deinem Leben zur Wirklichkeit. Dort, wo du einen Schritt auf mich zutust und sagst, Jesus, hier bin ich, regier über mich, füll du mich aus. Dann passiert genau das. Und diese Erdanziehungskraft wird aufgehoben, weil Jesus mich mitnimmt. Ich mag mal mit einem Beispiel schließen. Ich habe jetzt Zeit hat heute nicht mehr gereicht. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir die Schwerkraft innerhalb der Erdatmosphäre umgehen können. Wisst ihr das? Eine Möglichkeit. Ist technisch ein bisschen aufwendig, kann ich deswegen jetzt nicht vormachen. Wir müssten jetzt zum Flugplatz, alle in ein Flugzeug gehen, genau. Na? Und jetzt mal, ne? In das Flugzeug gehen, in Jesus. Ja, und das Flugzeug nimmt uns mit und indem es diese Sinuskurve fliegt, also auf einmal den Moment, wirklich nur wenige Sekunden, also kommt auf Flugzeugtyp an, dass es dann wirklich schwerelos ist. Es gibt ein paar Videos, da zeigen Wissenschaftler das, wie die dann sich da freuen, da in dem Flugzeug und da rumkugeln. Aber wenn du das Bild hast, das ist das, was Gottes Geist macht. Dort, wo ich mich ihm anvertraue, verliert die Sünde endlich ihre Macht. Und das ist Gottes Angebot. Es ist seine Kraft, die in den Schwachen wirkt. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast, als Leute, die sich verstecken müssen, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast. Danke für dein Wort, das es uns erklärt. Und Jesus, wir bitten dich, dass das unsere Realität ist. Dann möchte ich bitten für jeden von uns, dass wir das nächste Woche merken. Du durchbrichst die Macht der Sünde. Möchte ich bitten, dass wir in dem Bewusstsein leben dürfen. Wir sind deine Kinder, wir müssen nicht schlecht von uns denken. Also möchte ich bitten, dass du uns die Waffen deines Geistes wirklich vor Augen stellst und hilfst, dass wir uns einüben, damit zu kämpfen. Ja, wir wollen deine Zeugen sein. Darum bitten wir dich, dass wir dich bezeugen dürfen, dort, wo du uns hinstellst in dieser Woche. Amen.